Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Ich habe immer gesagt, ich bin wie Unkraut und komme immer wieder zurück. Auch wenn wahrscheinlich manche unter euch nicht mehr damit gerechnet haben, aber hier bin ich und halte mich einmal mehr an dieses Motto. Ich erspare euch die Ausreden, wieso ich so lange mit Abwesenheit geglänzt habe. Schließlich sind wir hier, um über True Crime Fälle zu reden. Im Moment kann ich noch nicht garantieren, dass es regelmäßig neue Folgen gibt, aber ich bin definitiv wieder zurück. Und da dies ein Podcast ist, in dem im Voraus nicht lange geplappert wird, wenden wir uns nun auch dem Wesentlichen zu, dem heutigen Fall. Hattet ihr schon mal die Diskussion mit euren Familien oder Freunden, ob man den Zeitpunkt des eigenen Todes wissen wollen würde oder nicht? Bei diesem Thema gehen die Meinungen weit auseinander, wobei die meisten nicht im Voraus wissen wollen, wann ihre Zeit gekommen ist. Nun, diese Thematik ist Teil der heutigen True Crime Folge. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Catherine Hobbs, die bereits als Kind ihren eigenen Tod vorausgesagt hat. Catherine Marie Hobbs, genannt Cathy, wurde im Jahr 1971 geboren und lebte mit ihrer Schwester und ihren Eltern in Reno, Nevada. Ich würde euch gerne mehr über sie erzählen. Leider sind nicht sehr viele Informationen zu Cathys frühen Lebensjahren öffentlich verfügbar. Deshalb überspringen wir diese Phase in ihrem Leben. Als Cathy 8 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Der Auszug von Cathys Vater traf das junge Mädchen schwer. Die Scheidung der Eltern ist für Kinder von Natur aus schon eine welterschütternde Sache. Bei Cathy kam zudem ein weiterer Punkt zum Tragen, welcher die Seele dieses kleinen Mädchens zusätzlich belastete. Cathy begann schon vor der Trennung ihrer Eltern darüber zu reden, dass sie nicht alt werden würde. Um genau zu sein, entwickelte sie bereits im zarten Alter von 6 oder 7 Jahren die Überzeugung, dass sie nicht älter als 16 Jahre alt werden würde. Dieser Gedanke verfestigte sich mit den Jahren immer mehr und wie man sich vorstellen kann, hatte dies einen großen Einfluss auf Cathys Allgemeinbefinden und Gemüt. Sie war vorsichtig und entwickelte Angstzustände, die sie daran hinderten, ein möglichst unbeschwertes Leben als Kind zu führen. Ein paar Jahre nach der Scheidung ihrer Eltern starb eine von Cathys guten Freundinnen an einem Herzleiden. Der Tod eines geliebten Menschen ist für jeden eine persönliche Tragödie. Für ein Kind, welches sowieso bereits eine schwere Last zu tragen schien, war dieser Tod eine zusätzliche immense Belastung. Cathys Mutter Vivian versuchte ihr Bestmögliches, ihrer Tochter durch diese schwere Phase zu helfen. All diese Umstände führten meiner Meinung nach dazu, dass Cathy bereits als Kind eine Erfahrung machen musste, die ihr die kindliche Unschuld nahm. Früh erlebte sie, dass das Leben nicht fair sein kann und der Tod unausweichlich ist. Auch wenn ich persönlich sehr dafür bin, dass man Kinder altersgerecht an das Thema Tod heranführt, wie Cathy es erleben musste, ist schlimm und es bricht mir immer das Herz, wenn Kinder solche Traumata durchleben müssen. Mit den Jahren verfestigte sich Cathys Glaube, sie würde ihren 16. Geburtstag nicht erreichen, so sehr, dass es nicht mehr nur ein Gedanke war, den sie ab und zu teilte. Sie erzählte dies immer öfter und überzeugter. Ihrer Mutter erklärte sie weinend, dass sie nicht mehr älter werden möchte. Cathy hatte keine gesundheitlichen Probleme, es gab keinen Anlass zu glauben, sie könnte früh sterben. Dies versuchte ihre Mutter ihr auch immer wieder zu erklären, doch Cathy ließ sich nicht von ihrer Meinung abbringen. Als Cathy sich dem Teenageralter näherte, beschloss ihre Mutter umzuziehen. Sie hoffte, ein Umzug würde ihrer Familie nach den schwierigen Jahren gut tun und Cathy könnte der Tapetenwechsel helfen. Und so zogen sie von Reno nach Las Vegas, Nevada, in eine familienfreundlichere Nachbarschaft, circa 1,5 Kilometer vom weltbekannten Las Vegas Strip entfernt. Mutter Vivian schien recht zu haben. Bereits kurze Zeit nach dem Umzug bemerkten sie und Cathys Schwester eine Veränderung. Cathy blühte auf. Sie fand schnell Anschluss zu anderen in ihrem Alter und begann langsam damit, ein normales Teenagerleben zu führen. Doch dann rückte Cathys 16. Geburtstag immer näher und Cathy wurde wieder traurig. Sie erzählte ihrer Mutter wieder, dass sie nicht älter werden wollte, sie wollte ein Kind bleiben. Als dann ihr 16. Geburtstag kam und ging, veränderte sich Cathys Verhalten schlagartig. Als hätte sie einen Wettlauf gegen die Zeit gewonnen, war sie wie ausgewechselt, nahezu euphorisch in den ersten Tagen nach ihrem Geburtstag. Glücklich sagte sie ihrer Mutter, Zitat, »Ich habe es geschafft. Ich bin 16 geworden und immer noch da. Ich habe es geschafft, Mama. Ich lebe noch.« Ich kann nur erahnen, wie schwer die Zeit davor auch für Mutter Vivian war, das eigene Kind so leiden zu sehen, und wie erleichtert sie gewesen sein musste, als Cathy plötzlich so glücklich war und sich alles endlich wirklich zum Guten zu ändern schien. Verschwunden waren die dunklen Vorahnungen, die sie jahrelang belastet hatten. Verschwunden war die Angst, das Haus zu verlassen oder an Orte zu gehen, die sie nicht kannte. Cathy war wie ausgewechselt. Sie schmiedete zum ersten Mal Pläne für ihr Leben, welche Berufe sie für sich in Betracht zog, wie viele Kinder sie haben wollte. Sie begann wieder damit, ihre Freundschaften zu pflegen und integrierte sich in das soziale Geschehen innerhalb ihrer gleichalterigen Gemeinde. Sie entwickelte, ganz der Teenager, ein großes Interesse für Mode und Make-up. Sie lieh sich Kleidung ihrer älteren Schwester, ohne zu fragen, und veränderte sich langsam zu einem normalen Teenager. Naja, so normal, wie ein Teenager eben sein kann. Ihr wisst, was ich meine. Zum ersten Mal in ihrem noch jungen Leben schien Cathy voller Zuversicht und Vorfreude in ihre Zukunft zu blicken und sich richtig auf das Leben zu freuen, welches vor ihr lag. Doch leider ist dies ein True Crime Podcast und die Lebensgeschichten, die ich euch erzähle, haben selten ein Happy End. Wie ihr euch sicher bereits denken könnt, kam auch hier der Tag, der alles verändern würde. Am 29. Juli 1987 abends hatte Cathy gerade erst ihr Buch fertig gelesen und beschloss kurzerhand die Straße runter in einen Corner Store zu gehen, um sich mit neuen Büchern einzudecken. Es war zwar schon fast 23 Uhr, doch gerade in den großen Städten haben die typischen Cornerstores rund um die Uhr geöffnet, so auch in diesem Fall. Das Geschäft war nur ein paar Gehminuten entfernt und Cathy ging diesen Weg oft. Mutter Vivian wollte nicht, dass ihre Tochter so spät noch allein unterwegs war. Cathy versicherte ihr jedoch, dass ihre Freunde sie sicher kurz begleiten würden. Im Apartmentkomplex, in dem Vivian mit ihren Töchtern lebte, gab es einen Pool, der damals abends als Treffpunkt der Teenager aus der Nachbarschaft genutzt wurde. In den vergangenen Monaten war Cathy abends oft noch runter zum Pool gegangen, um mit ihren Freunden Zeit zu verbringen. Es war meistens immer irgendjemand da, den sie kannte, deshalb dachte sich Mutter Vivian nichts dabei und willigte ein. Cathy war zwar Teenager, aber nicht übermütig. Die schwierigen Jahre ihres Lebens hatten sie geprägt. Auch wenn sie nun endlich glücklich und unbeschwert lebte, sie hatte ein gutes Gefühl für richtig und falsch, ihre Mutter hatte sich immer auf sie und ihre Abmachungen verlassen können. Cathy zog ihre Schuhe an, gab ihrer Mutter einen Kuss zum Abschied und sagte ihr, es könnte später werden. Sie hatte vor, noch Zeit mit ihren Freunden am Pool zu verbringen, nach der Rückkehr aus dem Geschäft. Für Mutter Vivian war dies in Ordnung. Sie selbst ging meistens zur selben Zeit ins Bett und sie war froh, dass ihre Tochter nun endlich ein normales, glückliches Leben führen konnte. Als Vivian ins Bett ging, war sie nicht besorgt. Sie wusste, sie konnte sich darauf verlassen, dass ihre Tochter sich an Abmachungen hielt. Sie konnte nicht ahnen, dass sie ihre Tochter an jenem Abend, nur 3 Monate nach ihrem 16. Geburtstag, das letzte Mal lebend sehen würde. Am nächsten Morgen wachte Vivian auf und fand das Zimmer von Kathy leer vor. Kathy war offensichtlich nicht nach Hause gekommen. So etwas würde Kathy nie tun, sie war zuverlässig. Sie hatte so viel durchgemacht und war trotz ihres jungen Alters sehr darauf bedacht, keine unnötigen Sorgen bei ihren Lieben zu verursachen. Vivian ging zum Pool, um zu sehen, ob Kathy und ihre Freunde wider Erwarten die Nacht am Pool verbracht hatten. Doch von Kathy fehlte jede Spur. Die Panik begann einzusetzen und Vivian rief die Polizei an, um ihre Tochter als vermisst zu melden. An dieser Stelle ein großes Lob an das damalige Las Vegas Metro Police Department. Sie haben die Vermisstenmeldung von Anfang an ernst genommen und umgehend damit angefangen herauszufinden, wo Kathy sein könnte. Ihre Familie und Freunde wurden befragt und schnell wurde klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kathy weggelaufen sein könnte, sehr gering war. Die weiteren Ermittlungen zeigten, ausgerechnet an diesem Abend war niemand von Kathys Freunden am Pool gewesen. Die Ermittler fanden heraus, dass Kathy sich dann dazu entschieden hat, trotzdem kurz zum Corner Store zu laufen. Um 23.17 Uhr kaufte Kathy das Buch, von welchem sie ihrer Mutter zuvor erzählt hatte. Bis zu diesem Moment schien also alles normal gewesen zu sein. Nachdem Kathy keine ihrer Freunde am Pool angetroffen hatte, beschloss sie offensichtlich trotzdem schnell allein zum Geschäft zu laufen. Auf dem Weg vom Corner Store nach Hause muss etwas gewaltig schiefgelaufen sein. Die Ermittler verschwendeten keine Zeit und gaben Kathys Foto und alle relevanten Informationen an die lokalen Medien weiter. Kathys Foto wurde immer wieder in den Medien gezeigt, in der Hoffnung, dass irgendjemand sich mit nützlichen Informationen an die Ermittler wenden würde. Tage vergingen, unzählige freiwillige Helfer durchkämmten Las Vegas sowie die umliegende Wüstenlandschaft. 9 Tage nach Kathys Verschwinden wurde die Hoffnung aller zerstört, als ein nicht an der Suche beteiligter Geologe einen schrecklichen Fund in Nevadas Wüste machte. Circa 40 Minuten Autofahrt von Las Vegas entfernt war der Geologe Richard auf der Suche nach Gestein für seine Arbeit in Nevadas Wüste unterwegs. Als er genug gesammelt und auf dem Weg zurück zu seinem Auto lief, stach ihm ein unbekannter, aber sehr penetranter, unangenehmer Geruch in die Nase. Er entschied sich, dem Geruch auf den Grund zu gehen, welcher ihn direkt zu Kathys Körper führte. In einem späteren Interview erklärte er, dass sein Verstand zunächst gar nicht registrieren konnte, was er da sah. Er musste mehrmals hinsehen, um ganz sicher zu sein, dass er sich dies nicht einbildete. Ein Bild, das ihn den Rest seines Lebens verfolgen wird. Wegen Kathys Verschwinden war das Police Department in Alarmbereitschaft. Jeder einkommende Hinweis zu einer möglichen Sichtung oder eines Leichenfundes wurde schnell den Ermittlern in Kathys Fall mitgeteilt, um eine schnelle Abklärung zu gewährleisten, ob Hinweise mit Kathy in Verbindung standen oder nicht. So kam es, dass die Ermittler sich innert kurzer Zeit am Fundort außerhalb von Las Vegas wiederfanden. Die Hitze in Nevada hatte Kathys Körper bereits stark zugesetzt, die Kleidung stimmten jedoch mit der Kleidung überein, die sie trug, als sie verschwunden war. Das spätere Identifikationsverfahren bestätigte endgültig, was alle bereits ahnten: Kathy war tot. Nun machten sich die Ermittler daran herauszufinden, was mit ihr geschehen war. Am Fundort fanden sich 2 mit Blut verschmierte Steine sowie Autospuren, die wenige Meter neben ihr im Sand zu sehen waren. Die Autopsie bestätigte, was die Szene vor Ort vermuten ließ. Irgendjemand war mit Kathy in die Wüste gefahren und hatte ihr mit den Steinen den Kopf eingeschlagen, um sie zu töten. Kathys Mutter Vivian erzählte später, die Todesursache ihrer Tochter erinnerte sie schlagartig an etwas Eigenartiges, was ihr in der Nacht von Kathys Verschwinden widerfahren war. In der Nacht, als Kathy verschwand, wachte Vivian aus einem tiefen Schlaf auf, als hätte sie jemand geweckt. Zitat: Mitten in der Nacht wachte ich aus einem tiefen Schlaf auf und ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag auf den Kopf erhalten. Auf einmal überkam mich ein sehr friedliches Gefühl und es war wie, okay, nun ist es vorbei, und dann schlief ich wieder ein. Zitat Ende. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, um den oder die Täter zu finden. 3 Monate nachdem Kathy gefunden worden war, erhielten Ermittler einen anonymen Tipp. Via Tipp-Hotline sprach ein anonymer Anrufer eine Nachricht auf den Telefonbeantworter. Der Anrufer erklärte, er glaube, er habe Kathys Entführung einige Monate zuvor mit angesehen. Er habe im Zeitraum, als Kathy verschwand, mit angesehen, wie ein Mädchen vor einem Geschäft durch 1 oder 2 Männer in ein Auto gezerrt worden war. Das Mädchen habe geschrien. Er sei sich sicher, weil er das Gesehene extra aufgeschrieben habe, um keine Details zu vergessen. Kurz danach sei er jedoch für mehrere Wochen außerhalb der Stadt gewesen und habe die Berichterstattung über Kathys Verschwinden und Tod erst nach seiner Rückkehr gesehen. Er habe außerdem gehört, dass einer der Männer Robbie zu heißen schien und teilte den Ermittlern das Autokennzeichen des Fahrzeugs mit, welches er gesehen hatte. Seinen eigenen Namen nannte der Anrufer nicht, und obwohl die Ermittler ihn öffentlich regelrecht anflehten, mit ihnen in Kontakt zu treten, der anonyme Anrufer meldete sich nie wieder. Hier sei gesagt, dass das Audio dieses Anrufs nie veröffentlicht wurde und die Ermittler nur einen Teil des Inhalts als Transkript veröffentlichte. Wir wissen nicht, was der Anrufer sonst noch Wort für Wort erzählt hatte. Die Ermittler implizierten jedoch, der Anrufer habe Dinge gewusst, die nur ein direkter Augenzeuge oder der Täter selbst hätte wissen können. Die Überprüfung des Fahrzeugkennzeichen brachte keine Ergebnisse. Das Kennzeichen existierte nicht. Der Anrufer hatte sich entweder beim Aufschreiben verzettelt oder schlimmer, schlichtweg ein erfundenes Kennzeichen mit der Polizei geteilt. Es scheint schon komisch, dass jemand eine solche Szene, wie er es beschrieb, mit ansah und es für beunruhigend genug hielt, um es aufzuschreiben, aber danach nichts weiter unternahm. Die Ermittlungen liefen weiter und die Öffentlichkeit fragte sich, wer für Kathys Tod verantwortlich war. Hatten sie einen Mörder unter ihnen, der unbehelligt durch die Straßen lief und jederzeit wieder zuschlagen könnte? Es sollte nicht mehr lange dauern, bis Kathys Familie und die Öffentlichkeit erfuhren, was in den Ermittlungen hinter den Kulissen vor sich ging. Wenige Monate später, im März 1988, wurde ein Mann verhaftet, der in Kathys Fall bald zum Hauptverdächtigen werden sollte. Sein Name war Michael Lee Lockhart. Lockhart war ein Serienkiller, welcher 1987 und 1988 in mehreren Bundesstaaten aktiv war. Er verübte zunächst Raubüberfälle, was bald in Übergriffe und Mord eskalierte. Er wurde nach seiner Verhaftung unter anderem wegen Einbruchs, Diebstahl und mehrerer Morde verurteilt. Nachdem Lockhart verurteilt war, wurden die Ermittler in Kathys Fall auf ihn aufmerksam. Nicht zuletzt, weil er zum Zeitpunkt, als Kathy verschwand, in Las Vegas unterwegs gewesen war. Als sie näher hinsahen, fanden sie außerdem heraus, dass Lockhart ein paar Monate vor Kathys Verschwinden im Mai 1987 ein Auto in Atlanta gestohlen hatte, welches er die ganze Zeit hindurch gefahren hatte bis zu seiner Verhaftung. An Kathys Kleidung hatten sie Fasern sichergestellt, welche wahrscheinlich aus dem Auto des Täters stammten. Die Ermittler beantragten die Einsicht in die Beweismittel in Lockharts Fällen und verglichen die Fasern, welche bei Kathy gefunden wurden, mit dem Inneren des gestohlenen Autos von Lockhart. Es war eine Übereinstimmung. Mit dieser Information gruben die Ermittler weiter und entdeckten, dass Lockhart in den Tagen rund um Kathys Verschwinden seine Kreditkarte in Las Vegas benutzt hatte. Es schien immer wie mehr, als hätten sie den Täter gefunden. Nun wollten sie von ihm hören, was er dazu zu sagen hatte, und besuchten ihn im Gefängnis. Es dauerte nicht lange, Lockhart gestand den Mord an Kathy. Und so war Kathy das Mädchen, welches das erste offizielle Opfer von Michael Lee Lockhart wurde. Da Lockhart wegen seiner Verbrechen bereits in drei anderen Bundesstaaten jeweils zum Tode verurteilt worden war, verzichtete die Staatsanwaltschaft in Absprache mit Cathys Familie auf einen weiteren Prozess in Nevada. Lockhart wurde 10 Jahre nach Cathys Tod im Dezember 1997 in Texas hingerichtet. Cathys Fall gilt als gelöst, auch wenn es einige gibt, die sich nicht sicher sind, ob Lockhart sich mit dem Mord an Cathy brüstete, ohne diesen begangen zu haben, wie es Serienkiller immer wieder mal machen. Zudem ist da noch der anonyme Anrufer, bei dem viele denken, dass es sich um den Täter gehandelt haben muss. Seitens der Ermittler wurde nie offiziell bestätigt, dass dieser Anruf von Lockhart selbst kam oder ob es vielleicht sogar noch einen zweiten Täter gab, zumal der Anrufer offensichtlich von 2 Männern sprach, von denen einer Robbie hieß. Oder war es Lockhart selbst, der die Ermittler auf eine falsche Spur bringen wollte? Es sind immer noch Fragen offen, die nicht beantworten werden können, da Lockhart tot ist und wir uns aus heutiger Sicht technisch höher stehende Forensik gewöhnt sind, als die damalige Zeit bieten konnte. Cathys Familie hat viel Leid erfahren. Sie sollten diejenigen sein, die darüber bestimmen, ob hier noch weiter spekuliert werden sollte oder nicht. Und so wie es scheint, hat die Familie mit Lockhart als Täter ihren Frieden gefunden, so weit wie man als Familie eines Mordopfers Frieden finden kann. Ich persönlich denke, das ist, was zählt. Die heutige Folge möchte ich mit Cathys Worten beenden und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Nach Cathys Tod fand ihre Mutter Vivian mehrere Briefe in Cathys Zimmer, die sie einen Monat vor ihrem 16. Geburtstag geschrieben hatte. Die Briefe waren an verschiedene Familienmitglieder adressiert und sollten im Falle ihres Todes gefunden werden. In einer Folge der ursprünglichen Unsolved Mysteries Serie las Vivian den Brief vor, welcher ihre Tochter ihr geschrieben hat. Zitat: Liebste Mama, im Falle meines Todes wirst du diesen Brief erhalten. Ich hoffe, du lebst ein glückliches Leben und ich möchte nicht, dass du oder jemand anderes an meinem Tode zugrunde geht. Ich liebe euch alle von ganzem Herzen. Du warst immer so gut zu mir und niemand hätte eine bessere Mutter sein können. Lass mich in deinem Herzen weiterleben und vergiss mich niemals. In ewiger Liebe, deine Tochter Cathy. Dies war die Geschichte von Cathy Hobbs. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir ihre Geschichte anzuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und wie immer, denkt immer daran, bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.